Ein Willkommen und Grüß Gott, sagt Ihnen Gabi Fröhlich zur Spiritualitätssendung mit dem Titel Mach's wie Gott, werde Mensch. Jesus ruft uns in seine Nachfolge, aber nicht erst als Erwachsener, als der Rabbuni, der die Menschen um sich sammelt. Der Ruf in die Nachfolge beginnt eigentlich schon ganz zu Anfang, in dem Moment, in dem Jesus die Welt in diese Welt tritt, als kleines, hilfsbedürftiges Kind noch. Bestimmt haben Sie diesen flotten Spruch schon mal gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Mach's wie Gott, werde Mensch. Dahinter steckt mehr als nur ein netter Gedanke. Eigentlich kann man über diesen Satz sehr lange nachdenken. Und genau das wollen wir heute tun. Und zwar gemeinsam mit Dr. Veronika Ruf. Sie ist Referentin für Neuevangelisierung in Augsburg und uns von dort heute zugeschaltet. Grüß Sie, Frau Dr. Ruf.
Grüß Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Frau Dr. Ruf arbeitet am Institut für Neuevangelisierung und Gemeindepastoral des Bistums Augsburg. Das heißt, Frau Dr. Ruf, bei Ihnen können Gemeinden anfragen, wenn sie Glaubenskurse oder Gemeindemissionen oder Ähnliches planen?
Ja, unsere Arbeit ist recht vielfältig. Also das Institut ist ja jetzt gegründet 2012 von Bischof Konrad Starsa und steht unter der Leitung von Weihbischof Florian Wörner. Und wir machen eigentlich ganz viele Sachen. Also momentan machen wir einen Kurs, einen Missionskurs, Mission Possible heißt der, wo wir sozusagen Missionare für unsere Gemeinden ausbilden, wo Menschen vor Ort dann wissen, wie kann ich den Glauben dort weitergeben in den Pfarreien vor Ort. Oder dann machen wir einen großen Studientag zur Neuevangelisierung, das steht wieder an. Dann haben wir auch ein Konzept entworfen, einen Fitnessparcours in 12 Stationen für Gemeinden, wie sie das Jahr des Glaubens, das ja von Benedikt dem 16. ausgerufen worden ist und von Franziskus beendet worden ist kürzlich, wie das in einer Pfarrei oder Pfarreiengemeinschaft weitergeführt werden kann durch ein ganzes Jahr hindurch. Ja, wir machen Glaubenstage, Vorträge, Glaubenskurse versuchen wir anzuregen. Also eine ganz, ganz vielfältige Arbeit, die sehr viel Freude macht.
Sie haben vorher Theologie studiert und in Rom dann Ihre Doktorarbeit geschrieben. Da ging es um den Heiligen Geist und dass der Heilige Geist bei der Menschwerdung auch bei unserer Menschwerdung eine wichtige Rolle spielt. Das hören wir dann gleich in Ihrem Vortrag, Frau Dr. Ruf. Aber zuerst geht es mal ganz los mit einer ganz persönlich erlebten Geschichte. Wir hören Ihnen jetzt zu und dann können wir mit Ihnen ins Gespräch kommen zu dem Thema Mach's wie Gott, werde Mensch.
Ja, danke, Frau Fröhlich. Ja, wie Sie gesagt haben, möchte ich beginnen mit einem Zeugnis, das schon viele Jahre her ist eigentlich, dass ich das erlebt habe. Da war meine Mutter mit meinem damals 6- oder 7-jährigen Bruder bei Einkehrtagen, das ist ein Nachzügler. Und da konnte man auch für seine Anliegen um Gebet bitten. So wollte meine Mutter also mit meinem Bruder für ein bestimmtes Anliegen beten lassen. Er hatte nämlich Angst vor dem Feuer und das schon seit etlichen Jahren. Ich erinnere mich, als ich vom Schüleraustausch von Amerika nach Hause kam, da war mein Bruder fast 3 Jahre alt. Ich hatte mich auf richtige Kerzen am Christbaum gefreut, denn die gab es in Amerika ja nicht, da gab es nur elektrische Kerzen. Und also richtige Kerzen wieder am Christbaum daheim, darauf hatte ich mich gefreut, aber mein Bruder hat uns das strikt verboten. Wir durften um keinen Preis irgendwelche Kerzen anzünden, denn er hat sie sofort alle wieder ausgeblasen. Dann gab es halt keine Kerzen mehr bei uns im Haus und die Sache hatte sich erledigt, bis mein Bruder in die Schule kam. Jedes Mal, als die Lehrerin dann in der Adventszeit den Adventskranz angezündet hatte, wurde mein Bruder kreideweiß. Es war ihm wirklich schlecht. Die Lehrerin sprach mit meiner Mutter, was denn da los sei. Und als es dann klar war, dass er Angst vor dem Feuer hatte, schickte sie dann ihn einfach in eine andere Klasse, solange sie mit der eigenen Klasse am brennenden Adventskranz Adventslieder sang. Mit diesem Problem nun ging also meine Mutter mit meinem Bruder zum Beten. Eine von den Frauen fragte ihn, dürfen wir für dich beten? Er sagte, nein. Sie fragte weiter, dürfen wir dann nachher, wenn wir allein sind, für dich beten? Da willigte er dann ein. In den Wochen und Monaten nach den Einkehrtagen merkte meine Mutter, dass mein Bruder ja gar keine Angst mehr hatte vor dem Feuer. Kerzen durften brennen und das Ganze war kein Thema mehr. So vergingen die Jahre, bis mein Bruder sich mit 18 oder 19 Jahren entschloss, Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr in unserem Dorf zu werden und die Jugendfeuerwehr zu betreuen. Niemand von uns hat ihm das vorgeschlagen oder ihn gar dazu bewogen, ganz im Gegenteil. Eines Tages kam er dann zum Einsatz in unserem eigenen Haus. Wir wurden um 6 Uhr in der Frühe geweckt durch den Rauchmelder im ersten Stock. Der ganze Gang war schon voller Rauch, erst recht im Erdgeschoss. Mein Bruder alarmierte sofort die Feuerwehr, während meine Mutter und ich meinen Vater und meine Oma aus den Betten holten. Sie konnten sich selbst nicht helfen, da beide Rollstuhlpatienten waren. Es war nicht recht zu erkennen, wo der Rauch herkam. Mein Bruder holte den Feuerlöscher aus dem Keller und da gerade loderte das Feuer am Schuhregal auf und mein Bruder hielt rechtzeitig den Feuerlöscher darauf. Dann kam die Feuerwehr, aber die Arbeit war im Prinzip schon getan. Sie wollten unsere Rollstuhlfahrer evakuieren, aber das war dann doch nicht mehr nötig. Nachdem die Feuerwehr den Gang entraucht hatte, konnte sie wieder abrücken. Der Schaden war gering. Einige verbrannte Küchenrollen, die wohl mit der darüber hängenden Lampe in Berührung gekommen waren und so das Feuer wahrscheinlich entfacht hatten, und dann ein paar verkohlte Schuhe und einige schwarze Flecken auf der Tapete. Das Ganze hätte schlimm ausgehen können. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn das Feuer auf die angrenzende Werkstatt übergegriffen hätte, in der Holz gelagert war. Durch den Rauchmelder sind wir rechtzeitig aufgeschreckt worden und durch das beherzte Eingreifen meines Bruders ist Schlimmeres verhindert worden. Gott sei Dank. Mein Bruder ist wahrlich nicht als Feuerwehrmann geboren worden. Seine Angst vor dem Feuer, die er als Kind hatte, ließ alles andere bei ihm vermuten, als dass er je zur Feuerwehr gehen würde. Skeptiker könnten sagen, naja, die Angst hätte sich mit dem Erwachsenenwerden sicherlich von selbst gegeben. Mag sein, aber sicher ist das nicht. Und dass er ausgerechnet zur Feuerwehr gehen würde und heute noch mit dabei ist, das war ihm wirklich nicht mit auf den Weg gegeben. Tatsache ist jedenfalls, dass er seit diesen Einkehrtagen vor so vielen Jahren diese Angst vor dem Feuer nicht mehr hatte. Es ist etwas passiert, was ihn in seiner Entwicklung vorangebracht hat. Hat ihn Gott berührt und ihm letztlich dann die Liebe zur Feuerwehr geschenkt? Dieses Beispiel von meinem Bruder ist für mich ein Beispiel dafür, wie Gott uns zum wahren Menschsein hinführen will. Weg von der Angst, die das Leben behindert. Und es gibt ja viele Ängste, die einen belasten können. Hin zum furchtlosen, mutigen Einsatz für die Mitmenschen. Der Mensch kommt nicht fertig auf die Welt. Menschsein heißt immer auch Menschwerden. Ein Mensch ist nur dann wirklich Mensch, wenn er wächst und vor allem über sich selbst hinaus wächst. So wie mein Bruder im Augenblick des Feuers in unserem Haus über sich selbst hinausgewachsen ist. Der Mensch ist dann echt Mensch, wenn er immer mehr zu dem wird, was er von Gott her sein soll. Ein echter, reifer, freier, heiler, letztlich heiliger Mensch. Man könnte sagen, der Mensch ist nur dann Mensch, wenn er mehr ist als bloß Mensch. Das heißt, wenn er über das ach so Menschliche, wie man das Wort ja auch im Sinn von unvollkommen und fehlerhaft gebraucht, wenn er darüber hinauswächst und sich von Gott durchformen lässt. Mach's wie Gott, werde Mensch. So So steht es als Titel über diesem Vortrag. Werde Mensch. Das heißt, werde zu dem, was du sein sollst. Ein Mensch, wie Gott dich gedacht hat. Jetzt kann man sich fragen, ja, wie hat Gott sich denn mich gedacht? Wer oder was oder wie soll ich denn sein? Um auf diese Frage eine Antwort zu geben, schauen wir auf das Zweite Vatikanische Konzil. Dort wird uns gesagt, dass der Mensch schlechthin Jesus Christus ist. Er ist das Vorbild fürs Menschsein. In der Konstitution über Kirche und Welt heißt es, Christus, der neue Adam, macht in der Offenbarung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe den Menschen selbst voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung. Und dann noch ein weiteres Zitat, Christus ist der vollkommene Mensch. Also, erstens sagt das Konzil, Christus macht den Menschen voll kund. Das heißt, wir wissen, wie ein Mensch sein soll, wenn wir sehen, wie Jesus Christus ist. Echt Mensch sein heißt, wie Jesus Christus sein. Er ist der Maßstab für das Menschsein, weil er der vollkommene Mensch ist. Er allein hat die Fülle des Menschseins verwirklicht. Und er hilft uns, dass wir werden wie er. Ich will das mit einem Beispiel verdeutlichen. Wenn Sie ein neues Telefon kaufen, dann schauen Sie sich zuerst die Betriebsanleitung an. Also heutzutage sowieso. Es hat ja so viele Funktionen, was man alles damit machen kann. Ohne Betriebsanleitung wüssten Sie nicht, wie man dieses Telefon bedient und was es alles kann. So ist es auch mit dem Menschsein. Jesus gibt uns sozusagen die Betriebsanleitung für das Menschsein an die Hand. Ich muss zu ihm schauen, wenn ich wissen will, wie das Menschsein richtig funktioniert. Wie kann ich also nun von ihm lernen, immer mehr Mensch zu sein? Das will ich Ihnen jetzt an 4 Stationen seines Lebens aufzeigen. An seiner Geburt, sein Alltag in Nazareth, sein öffentliches Wirken unter den Menschen und sein Tod am Kreuz. Und was wir da von ihm lernen können aus diesen 4 Stationen, das ist das Loslassen, das Hören, das Dienen, das sich Hingeben. Gehen wir zu dieser ersten Station, seine Geburt, also das Loslassen. Gott wird in Jesus Christus Mensch. Der Philipperhymnus fasst das in den folgenden Vers. Jesus Christus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Der Sohn Gottes bleibt Gott. Aber er verzichtet auf alle äußeren Zeichen seiner Gottheit, seine Herrlichkeit, seine Macht, seine Größe. Er wird angewiesen, hilfsbedürftig, verletzlich wie ein Kind. Aber gerade darin liegt auch sein vollkommenes Menschsein. Wer so klein sein kann wie ein Kind, der ist im Himmelreich der Größte, sagt das Matthäusevangelium. Vollkommen ist der Mensch also nicht, wenn er Macht, Erfolg, Größe, Ansehen und Besitz hat, sondern wenn er klein ist, wenn er bedürftig und angewiesen ist auf Gott, wenn er aus sich selbst nichts hat, um sich alles von Gott schenken zu lassen. Jesus hat sich seiner Gottheit entäußert, um ein Kind zu werden. Das können wir natürlich so nicht tun. Aber wir können ihn nachahmen, wenn wir uns selbst preisgeben, wenn wir uns selber loslassen, also werden wie die Kinder. Das heißt klein sein, an Gott angewiesen sein, abhängig sein von ihm und erfüllt sein von ihm. Im Englischen gibt es da eine Redensart für jemanden, der aufgeblasen ist und alles und jedes an sich zieht. Da heißt es, he is so full of himself oder she is so full of himself. Also er oder sie ist so voll von sich selber. Und genau um das geht's. Ich muss von mir selber leer werden, damit der Herr Platz in mir hat. Ich will nicht voll von mir selber sein, sondern voll von Gott. So heißt es im Epheserbrief, Gott möge aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Inneren durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Und an einer anderen Stelle, lasst euch vom Geist erfüllen. Es geht hier um eine Verwandlung. Weg vom alten Menschen, der voll ist von seinen Gedanken und seinen Vorstellungen, seinen Aufgaben, der um sich selber kreist und alle und jedes um sich kreisen lässt. Hin zu einem Menschen, zu einem neuen Menschen, der eine Verwandlung durchgemacht hat, der eine neue Mitte hat, nämlich Christus. Der Christus angezogen hat, wie es auch im Epheserbrief heißt, zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und der neue Mensch, der dann sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ein Mensch ist also dann Mensch, wenn er sich selber loslässt und von Gott erfüllen lässt. Ja, und wie wir gehört haben im Epheserbrief, der sich vom Geist Gottes erfüllen lässt, nämlich nur durch den Heiligen Geist, können wir erfüllt sein von Gott. Der Geist Gottes bringt uns Jesus, dass wir erfüllt sind von ihm. Und wir können ihn immer nur wieder darum bitten, dass der Herr die Mitte unseres Lebens ist, so wie der Bruder Klaus, der heilige Bruder Klaus von der Flüe. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Wo geschieht das? Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon entscheidende Schritte dazu bei Einkehrtagen, Exerzitien oder Gottesdiensten getan. Aber letztendlich geschieht das Entscheidende im Alltag. Und damit wären wir beim zweiten Punkt, das Hören im Alltag, zu dem ich Sie nach der Musikpause willkommen heißen will. Ja, wir sind bei der zweiten Station des Lebens Jesu angekommen, dass sein Alltag in Nazareth, wie er gelebt hat, 30 Jahre lang, was wir von ihm lernen können, um unser Menschsein zu verwirklichen. 30 Jahre hat Jesus sein ganz normales Familien- und Arbeiterleben mit Maria und Josef in Nazareth geführt. Nichts Außergewöhnliches oder Spektakuläres. Er hat keine Kathedralen gebaut, sondern Holz gehobelt, wenn man so will. Er hat zusammen mit seinem Pflegevater Josef für den Unterhalt der Familie gesorgt. Menschsein heißt für die meiste Zeit ganz normal seinen Alltag leben, auch für Jesus. 30 Jahre war er verborgen in Nazareth und nur 3 Jahre trat er dann in der Öffentlichkeit auf. Zu seinem Menschsein gehörte auch ganz einfach im Alltag seine Pflichten treu zu erfüllen. Die Wunder kamen erst später. Jesus war Josef und Maria gehorsam, wie es im Lukas-Evangelium heißt. Er kehrte mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Gehorsam und kommt von Hören. Jesus tut alles im Gehorsam und im Vertrauen. In dem Wort Gehorsam steckt das Wort Horchen oder auch Hören. Jesus hört ganz intensiv auf Gott. Benedikt XVI. Sagte einmal, als er noch Kardinal war, nicht Dinge will Gott, sondern die Ohren des Menschen. So ist auch Jesus ganz Ohr. Wie oft verbringt er die Nächte im Gebet? Sein erstes Anliegen ist es, den Willen Gottes zu tun. Ohne die Verbindung mit Gott im hörenden Gebet kann er nicht wirken. Er will wissen, was der Wille des Vaters ist, um dann mit dem Psalm 40 zu beten: Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude. Das heißt, Jesus als Mensch kann nur leben in der Verbindung zu Gott und im Gehorsam gegenüber Gott. Auch hier können wir wieder von ihm lernen. Auf Gott hören, was er denn von mir in meinem Alltag will, das lässt mich mein Menschsein verwirklichen. So geht es mir oft persönlich, also nicht nur zwischen Bösem und Gutem unterscheiden zu müssen, sondern zwischen Gutem und Gutem. Das Gute ist nämlich der Feind des Besseren. Da zu wissen, was ist denn das Bessere, das ist gar nicht so leicht. Nur im Hören auf den Heiligen Geist erkennt man, was Gottes Wille denn jetzt für einen konkret ist, für einen persönlich, und was jetzt in seinem Sinne ist, wie ich jetzt entscheiden soll. Soll ich jetzt zum Beispiel der Mutter helfen oder der Nachbarin? Soll ich meinen Vorgesetzten in einer bestimmten Sache fragen oder soll ich einfach nach Gutdünken selber entscheiden? Soll ich heute Abend jemanden anrufen oder lieber vor dem Bett gehen noch für ihn beten? Da feinfühlig und hellhörig zu werden und sich vom Heiligen Geist leiten lassen, die Stimme Gottes in einem zu hören, was er denn jetzt gerade von mir will, das lässt die Beziehung zu Gott wachsen. Wenn ich keine Wahl habe, dann muss ich das tun, was mir eben gerade vor die Füße gelegt wird. Und das als Gottes Willen erkennen und annehmen wollen, auch wenn es mir nicht schmeckt. Also nicht Kathedralen bauen wollen, sondern Kartoffeln schälen. Manchmal ganz banal, ganz einfach. Treu meinen Dienst im Alltag, im Hören auf Gott tun und um die Früchte des Heiligen Geistes bitten, die da sind: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, wie es der Galaterbrief nennt. Paul der VI. Betete einmal: Ich will nicht mehr zurückblicken, sondern gern, einfach, demütig und stark die Pflicht als deinen Willen erfüllen, die sich aus den Umständen ergibt, in denen ich mich befinde. Schnell tun, alles tun, gut tun, froh tun. Das, was du jetzt von mir willst, auch wenn es meine Kräfte bei weitem überschreitet und wenn es mein Leben fordert. Kommen wir zum dritten Punkt, dem Menschen dienen. In den 3 Jahren seines öffentlichen Wirkens sucht Jesus die Menschen und die Menschen suchen ihn. Er dient ihnen mit dem, was sie gerade brauchen. Der Gelähmte will wieder gehen können, Bartimäus wieder sehen, die blutflüssige Frau will von ihrem Leiden geheilt werden und so weiter. Dabei geht es nicht nur um körperliche Heilung. Jesus dient den Menschen, indem er ihre Sünde wegnimmt, die das Menschsein verkrümmen und verkrüppeln. Zu dem Gelähmten oder zu der stadtbekannten Sünderin sagt er: Geh, deine Sünden sind dir vergeben. Er heilt sie und richtet sie auf. Er zeigt ihnen wieder ihre menschliche Größe und Würde. Und so sollen es auch wir machen. Jesus sagt im Johannesevangelium: Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wir werden wahrhaft menschlich, zu wahren Menschen, wenn wir wie Jesus anderen dienen, mit dem, was sie im Augenblick brauchen. Und das sollen wir tun nach unseren Möglichkeiten. Wie der erste Petrusbrief sagt: Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Dabei geht es nicht nur darum, einem Menschen durch tatkräftiges Anpacken zu helfen, sondern dass wir, wie Jesus, Diener feiner Seele sind. Ein Lächeln, ein freundliches Wort, eine liebevolle Geste können in der Seele gut tun. Schauen, was der Einzelne braucht und im rechten Moment da sein. Aber vor allem für ihn beten. Auch mal für ihn leiden. Interessanterweise wollte Mutter Teresa von Kalkutta zum Beispiel nicht den Armen helfen, indem sie möglichst effektiv und effizient Kranken- oder Sterbehäuser oder Obdachlosenunterkünfte hätte bauen lassen, sondern es war ihr wichtiger, den Menschen die Liebe Jesu zu zeigen. So hat sie ihnen wahrhaft gedient und ihre menschliche Würde wieder zurückgegeben. Kommen wir zur letzten Station des Lebens Jesu, seine Hingabe am Kreuz. Daran erinnert uns, wenn wir Kreuze in unseren Wohnzimmern zum Beispiel aufhängen. In der Ostkirche haben sie interessanterweise die Weihnachtsikone, die an das Kreuz auch erinnert. Die Geburt Jesu wird da in einer Höhle dargestellt, die schwarz ausgemalt ist. Das ist Zeichen dafür, dass der Kreuzweg eigentlich schon da seinen Anfang nimmt. Jesu Tod ist die letzte Konsequenz dessen, was er sein ganzes Leben gelebt hat. Die Hingabe seines Lebens in der Liebe, die sich grenzenlos verschenkt. Jesus geht bis zum Letzten. Er gibt sein Leben zurück an den Vater und er gibt es hin für uns. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt, so sagt er von sich im Johannesevangelium. Und so fordert er auch uns dazu auf, das Leben für die Freunde zu geben. Ja, nur wenn der Mensch sich in Liebe hingibt, findet er sich selbst. Und seine Identität. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen, also um Jesu willen, verliert, der wird es retten. So das Lukas-Evangelium. Die Größe des Menschen ist, dass er sich verschenken kann, dass er sich hingeben kann. Und nur dann wird er wirklich glücklich, wenn er von sich selbst absieht, wenn er sich hinschenkt, hingibt. Nicht jeder wird dabei gleich ein Märtyrer sein, der sein Blut gibt, aber doch einer, der Zeugnis gibt. Im Griechischen heißt das Wort Martys, also daher unser Wort Martyrium, nichts anderes als Zeuge. Zeugnis geben. Das kann auch manchmal bis dahin gehen, wo es weh tut. Wenn man schief angeschaut wird oder verspottet wird für seinen Glauben, da braucht es Mut. Wenn zum Beispiel ein Ministrant sagt, er geht am Sonntag in die Messe, um zu ministrieren, statt auf den Fußballplatz. Oder wenn ich in der Öffentlichkeit in einer Gaststätte zeige, dass ich vor dem Essen bete und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber gerade auf der menschlichen Ebene hat man da ja mit den Menschen, die einen vielleicht auch mal schief anschauen, die verständnislos gegenüber dem Glauben sind, da hat man doch eine Möglichkeit anzuknüpfen, Zeugnis zu geben. Denn ja gerade beim Menschlichen setzt die Evangelisierung an. Denn das, was Glaubende und Nichtglaubende gemeinsam haben, das ist das Menschsein. Die menschliche Ebene öffnet dann die Tür für die göttliche. Es wird nicht ohne Wirkung bleiben, wenn wir uns wahrhaft menschlich zeigen. Wie Papst Benedikt einmal sagte, und mit diesem Zitat will ich dann auch schließen: Wenn wir mit Christus leben, machen wir auch die menschlichen Dinge recht. Der Glaube ist ja nicht nur das Übernatürliche. Er baut gerade auf die natürlichen Tugenden, die Redlichkeit, die Freudigkeit, die Bereitschaft, den anderen anzuhören, die Fähigkeit zu verzeihen, die Großzügigkeit, die Güte, die Herzlichkeit miteinander. Diese menschlichen Tugenden sind Ausweis dessen, dass der Glaube wirklich da ist, dass wir wirklich mit Christus sind. Und darauf, glaube ich, sollten wir auch an uns selber sehr achten. Dass wir die einfache Menschlichkeit in uns reifen lassen. Dass Glaube Menschwerdung ist, Menschlichkeit ist. Dass wir die menschlichen Dinge auch des Berufes richtig und gut tun, in der Rücksicht auf den anderen, in der Sorge um den anderen, in der wir am besten auch für uns selbst sorgen. Gerade indem wir für den anderen da sind, sind wir am besten für uns selber da. Soweit Papst Benedikt. Es sind also oft die kleinen Dinge, das Zuhören, das freundliche Miteinander, die Rücksichtnahme, die Ausweis der Liebe Gottes sind. Und das wird nicht ohne Wirkung bleiben. Echt Mensch zu sein, ja, immer mehr Mensch zu werden, von Gott erfüllt sein, ihn zu hören, den Menschen dienen zu können und von ihrem Glauben Zeugnis zu geben, all das, das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es Ihnen besonders in dieser vorweihnachtlichen Zeit des Wartens auf die Menschwerdung unseres Herrn gut gelingt.
Sie hören Radio Horeb mit der Sendung Mach's wie Gott, werde Mensch. Wir haben gehört den Vortrag von Frau Dr. Veronika Ruf. Sie ist Referentin für Neuevangelisierung im Bistum Augsburg. Ihnen, Frau Dr. Ruf, erstmal Dankeschön für Ihren Vortrag, Ihre ganz persönlichen Betrachtungen. Vielen herzlichen Dank.
Ja, bitteschön.
Ich fasse noch mal ganz kurz die Schritte zusammen. Das heißt, sich von Gott heilen und zu unserem tiefsten Selbst, zu unseren ganzen Möglichkeiten führen lassen, von Gott erfüllt und im ständigen hörenden Kontakt mit ihm sein, dann den Menschen dienen und furchtlos von unserem Glauben Zeugnis geben. So, das sind so die Schritte, die Sie genannt, die Sie uns vorgestellt haben. Es gibt ja, Frau Dr. Ruf, da eine Redensart, da sagt man, das ist doch menschlich. Sprich, jeder Mensch hat seine Fehler und seine Grenzen. Niemand ist ganz vollkommen. Für mich fragt sich da, gehört das zum Menschsein im christlichen Sinn auch dazu, dass man seine Grenzen anzunehmen lernt und akzeptiert? Also so ganz vollkommen, wie man manchmal hofft, doch nicht ist?
Ja, natürlich. Also es gibt zwar so dieses Wort Jesu, in der Bergpredigt, seid vollkommen, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Und da meinen manche ja, die Messlatte ist ganz, ganz oben gehängt sozusagen. Aber es heißt gerade nicht, dass wir Perfektionisten sein sollen, dass wir keine Fehler mehr machen dürfen. Und das Christentum ist kein Hochleistungssport, wenn man so will. Also es heißt wirklich nicht, möglichst rein und perfekt zu sein, sondern ein Mensch ist Mensch, wenn er seine Fehler zugeben kann, wenn er sich erlösen lassen kann davon. Natürlich muss er dagegen ankämpfen. Also er kann jetzt nicht einfach sich zurücklehnen und sagen, ach ja, ich bin halt ein Mensch, ich bin halt menschlich. Sondern man muss schon auch gegen seine Charakterfehler und seine Schwächen angehen, natürlich. Das will Gott auch von uns, aber letztendlich ist es er, der uns davon erlöst. Und manche Dinge bleiben einem auch ein Leben lang, dass wir nicht zu stolz werden auf unsere eigene Leistung, dass wir es machen, sondern eben, wir sind erlösungsbedürftig und bleiben es ein Leben lang. Und da immer wieder an seine Grenzen zu kommen und zu sagen, ja, das ist meine Grenze. Und darin liegt vielleicht gerade die Vollkommenheit zu sagen, sich da anzunehmen und zu sagen, ja, guter Herr, du siehst, wie ich bin, Ich komme da selber nicht raus und du lässt mir auch diese Fehler, aber ich halte sie dir immer wieder hin. Also meine ganze Armut auch, meine Grenzen in ihm immer wieder hinzuhalten, weil dann bin ich ja auf ihn angewiesen. Und sonst, wenn ich es selber machen könnte, dann brauche ich ihn ja nicht. Und Gott will ja, dass wir ihn brauchen.
Der heilige Paulus spricht ja auch von diesem Stachel im Fleisch, der ihm geblieben ist, der ihn demütig macht.
Genau. Ja, und es stimmt schon, so das Unmenschliche in uns, wie Hass und Bitterkeit, Egoismus, Habgier, das entstellt ja gerade das Menschsein. Aber wenn ein Mensch aufrichtig ist und sich bemüht, wenn er hilfsbereit ist, wenn er versucht, treu zu sein, lauter zu sein, wenn er ein Liebender ist und ein sich von Gott geliebt weiß, das macht ihn so richtig ja auch sympathisch in seiner Suche. Also nicht, dass wir vollkommen vor den anderen dastehen, macht uns ja auch attraktiv in unserem Menschsein, sondern auch, dass wir unsere Schwächen haben und aber uns geliebt wissen darin.
Ich muss da an einen Priester denken, der sehr beliebt war als Beichtvater. Und den habe ich mal gefragt, warum wohl so viele Menschen gerne bei ihm beichten gehen. Dann hat er gesagt, ja, weißt du, wo schmeißt man denn seinen Müllreim? In einen Mülleimer doch und nicht in eine schöne Vase. Ich bin halt vielleicht deshalb anziehend, weil ich mehr wirke wie ein Mülleimer.
Ja, genau. Ja.
Also das ist dann auch so die falsche Vollkommenheit, dass dieses vasenartige Dastehen, dass man so, das macht einen ja auch manchmal so ein bisschen unerreichbar, als ja. Dieses ganz, ja, auch irgendwo in Kontakt zu seinen eigenen Fehlern und Schwächen sein.
Ja, also das hat mir jemand mal gesagt bei einem Wochenende, sie sind so menschlich. Also wenn man so einfühlen kann, auch mit den Schwächen von den Menschen und sie auch da trösten kann. Und ja, gerade das ist ja das, ja, was Jesus gemacht hat. Er ist ja in unsere Schwäche auch gekommen, in unsere menschliche Schwäche, um uns da sozusagen von unten herauf zu holen, zu sich zu holen und da zu unserer wahren Größe zu verhelfen.
Ja, ist es ja so, dass man gerade, wenn man noch jünger ist und so, da hat man ja oft einen großen Elan und ist bereit zu allen Höhenflügen, die sich einem bieten. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Heilige das ist. Vielleicht wissen Sie das, Frau Dr. Ruf, der dann mal gesagt hat, dass er, als er jung war, glaubte er sei Heiligkeit, aber als er älter wurde, merkte er, dass damals war nicht Heiligkeit, sondern nur eine gute Verdauung. Das heißt, er fühlte sich schwungvoll und bereit zu Leistungen und dann später, als dann das Alter kam mit den Krankheiten und so weiter, da merkte er doch, dass es dann auch mit den geistigen Höhenflügen manchmal haperte. Das hängt ja auch manchmal zusammen, ne? Wenn einem elend ist oder so oder wenn man gerade einen schlechten Tag hat, dann glaubt ja das geistliche Leben auch gerne mal dran.
Ja, ja, ja. Aber da ist es auch schön und tröstlich zu wissen, dass Gott einen ja kennt und mit unserer Verfassung, wie wir halt um zu unserer Tagesform, wie wir halt so sind. Und der Mensch wächst ja auch immer. Also es ist ja etwas Organisches. Es ist ja nicht statisch einmal fix und fertig, sondern eben dieses Auf und Ab, was zum Menschsein dazugehört. Einmal geht es ein bisschen besser, einmal ein bisschen, hat man mal schlechte Tage. Aber da zu wissen, letztendlich nimmt Gott das alles an. Unser Menschsein, gerade unsere Schwächen, sind ihm oft lieber als unsere ganzen Tugenden, was wir alles aufzählen könnten, was wir alles leisten für ihn und tun und machen. Das will er gar nicht, sondern er will, dass wir unsere Schwächen ihm bringen, weil das ist das, was wir nicht von ihm haben. Und die Sünde letztendlich. Alles andere ist ja von Gott geschenkt, unser Menschsein, alles das Gute, alles kommt von ihm. Nur die Sünde kommt nicht von ihm. Und da will er ja gerade, dass wir das bringen ihm, damit er es erlösen kann, damit er es heil machen kann.
Das heißt, dass wir uns so auf die Spurensuche auch machen dessen, was in uns noch unserem ganzen Menschsein dem entgegensteht und versuchen, das Gott hinzuhalten, aber doch schon mit dem Ziel, dass es dann doch auch besser werde, dass er es doch bitte heilen und erlösen möge.
Dazu haben wir ihn als unseren Erlöser. Also ich sag's nochmal, es geht nicht darum, sich zurückzulehnen und zu sagen, naja, so bin ich halt mal, sondern schon auch an seinen Grenzen zu leiden ein Stück weit. Weil man möchte ja doch loswerden, man möchte ja heiliger werden. Und aber ihm dieses Leiden zu bringen, das, glaube ich, ist der Weg zur Heiligkeit.
Was gehört für Sie zum Menschsein dazu, liebe Hörerinnen und Hörer? Wann empfinden Sie jemanden als ganz besonders menschlich? Vielleicht möchten Sie uns das sagen. Vielleicht haben Sie auch wirklich Vorbilder in Ihrem Leben gehabt, die Ihnen gesagt haben, so ist für mich jemand, der so ganz und gar Mensch ist. Wir hören jetzt noch etwas Musik und dann geht's weiter in der Sendung Mach's wie Gott, werde Mensch. Mach's wie Gott, werde Mensch. Darüber denken wir nach in dieser Sendung bei Radio Horeb. Und was kann das bedeuten, dieses Menschsein? Frau Kelam aus München hat sich bei uns gemeldet. Ich grüße Sie ganz herzlich. Haben Sie da Vorstellungen?
Grüß Gott, ich habe nur ein ganz kurzes Zitat irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß nicht wo, aber das heißt, die großen Tugenden eines Menschen machen ihn bewundernswert. Seine kleinen Fehler machen ihn liebenswert. Mhm. Und das ist nicht, damit man Fehler kultiviert oder sowas, aber dieser Spruch fand ich so sympathisch und irgendwie bezogen auf was die Frau Ruf gesagt hat. Ich wollte mich bedanken.
Ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Kehlemann. Das ist ein schöner Satz, den habe ich noch nie gehört gehabt. Die großen Tugenden machen den Menschen bewundernswert und die kleinen Fehler machen ihn liebenswert.
Ja, Dankeschön. Das tröstet mich. Mhm. Das tröstet mich, weil ich bin nicht so hochfliegende Berggipfelsteiger. Mhm. Dankeschön.
Danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und alles Gute Ihnen, eine gesegnete Adventszeit noch, Frau Kehlemann. Frau Dr. Ruf, möchten Sie noch etwas dazu sagen zu diesem Satz?
Wirklich ein wunderbarer Satz. Die großen Tugenden machen den Menschen bewundernswert und die kleinen Fehler machen ihn liebenswert. Das ist ja gerade deshalb, warum Jesus Mensch geworden ist, weil er uns lieb hat, um uns aus unseren Fehlern und Sünden zu erlösen. Also auch diese Liebe, die er uns zeigt. Und so sollten wir es ja auch machen, wenn wir so kleine Fehler, wenn wir die haben, das erweckt ja auch sozusagen auch das Gefühl, dass nicht einer größer ist als der andere, sondern kleine Fehler haben wir ja alle oder Fehler haben wir ja alle. Und das macht uns auch liebenswert, weil wir da auch auf einer Ebene sind.
Mhm. Frau Mainzer ist die Nächste, die uns angerufen hat und ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo.
Ja, guten Tag. Ich wollte mich in die Sendung einbringen und wollte sagen, Sie haben ja gemeint, was für Vorbilder wir haben, ja. Und mein Vater ist leider dieses Jahr gestorben im März. Und jetzt, ich habe jetzt auch ganz viele Radio-Horeb-Sendungen gehört, die ich also ganz toll finde. Und jetzt kann ich ihn noch besser verstehen. Und zwar, er war immer so sehr hilfsbereit. Ja, also er hat, wenn meine Tante, die schon 90 geworden ist, ihn gebraucht hat, kam er immer. Und obwohl auch öfters mal böse Worte gefallen sind, also so, dass sie halt auch so launisch war und immer wieder ging er runter. Und ich habe immer gesagt, ich würde das jetzt nicht mehr machen. Ich würde einfach nicht mehr hingehen. Aber er hat es immer wieder gemacht. Er hat ihr immer wieder geholfen. Und er hat immer gesagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und ich finde, und hat auch ganz immer von Demut gesprochen, man muss demütig sein. Immer wenn ich gesagt habe, selbst die Nachbarn haben gesagt, ich würde mich von der Frau nicht so runtermachen lassen. Aber er hat immer gesagt, ich gehe da wieder hin. Und er hat auch sehr bescheiden gelebt. Und er war sehr Maria-bezogen. Ja, und ich würde sagen, da bin ich ganz fest überzeugt, Maria ist ihm im Leben und in der Todesstunde beigestanden, weil er hat einen schnellen Tod gehabt, so wie er eigentlich sterben wollte, nämlich nicht alleine, sondern in betreute Wohnen. Und da hat er immer Angst gehabt, er wird mal irgendwie aufgefunden irgendwo, wisst ihr, dass er irgendwo, dass keiner da ist. Und im Büro vom betreute Wohnen ist er umgefallen und war dann beim lieben Gott.
Frau Mainzer, also Ihr Vater, haben Sie das Gefühl, das war so ein Mensch, der war so richtig menschlich und Sie haben gesagt, das lag an dieser ja auch aufopferungsvollen Hilfsbereitschaft, dass er wirklich sich nicht geschert hat darum, wie er behandelt wurde, sondern einfach das getan hat, wovon er dachte, das ist das Richtige, das will ich tun, das muss ich tun und ich folge da meinem Herzen.
Ja.
Dankeschön für dieses Beispiel, das Sie uns genannt haben. Alles Gute Ihnen.
Ja, wünsche Ihnen auch nochmal vielen herzlichen Dank für den wunderschönen Vortrag. Also man kommt gar nicht mehr von Radio Horeb weg. Vielen Dank und Ihnen auch eine schöne Weihnachtszeit.
Gleich. Danke. Ja, das Kompliment ging an Sie, Frau Dr. Ruf.
Danke.
Und möchten Sie noch etwas dazu sagen zu diesem Beispiel?
Ja, also gerade das, diese Hilfsbereitschaft, also was ich gerade in meinem Vortrag ja ausgeführt habe, wie Jesus für die Menschen da war, ihnen geholfen hat mit dem, was sie gerade gebraucht haben. Und da auch mal so wie der Vater von Frau Mainzer sich überwinden, wenn das auch mal nicht so angenommen wird oder mal böse Worte zurückbekommen oder kommen oder so, da nicht aufzugeben, sondern immer zu geben, so wie Jesus das gemacht hat, also in seiner Nachfolge, das so zu leben wie Jesus, das führt zum wahren Menschsein. Mhm. Ja.
Haben Sie denn selbst auch da so Bilder im Kopf von Menschen, wo Sie sagen, das ist für mich jemand, der so ganz tief Mensch war?
Ja gut, Mutter Teresa hatte ich ja schon erwähnt, von Kalkutta, die so diese innige, liebende Christusbeziehung verwirklicht hat und aber doch so ganz voll auch für die anderen Menschen da war und ihnen diese Menschenwürde zurückgegeben hat. Also das ist schon, oder Johannes Paul II. Natürlich groß, bald heilig gesprochen, der ja so auf die Menschen zugeht, oder Papst Franziskus, der jetzt auf die Einzelnen zugeht, ihnen ihre Menschenwürde gibt, gerade die in denen, die am Rand stehen. Also das sind Bilder auch, die bewegen, wenn man da so zuschaut bei Audienzen oder so, wie er auf Einzelnen zugeht. Also das ist schon, hoffe ich, dass das Schule macht, auch bei uns, dass diese guten Vorbilder doch bei uns auch greifen.
Ja, dieses hinuntersteigend auf Augenhöhe gehen. Man fragt sich noch, wenn man das hört, Sie haben das in Ihrem Vortrag gesagt, die menschliche Ebene öffnet die Tür für die göttliche Ebene. Manchmal ist es so, dass wenn wir wirklich uns für den anderen Menschen öffnen, dann auch offen werden für Gott. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, Offenheit ist mal so die prinzipielle Voraussetzung überhaupt, dass Gott bei uns ankommen kann. Also auch dass der Glaube wachsen kann in einem, braucht eine bestimmte Offenheit. Also wenn Gott verschlossene Türen findet, dann geht nichts. Also es steht ja auch in der Offenbarung des Johannes, ich stehe an der Tür und klopfe. Gott zwingt sich nicht auf, sondern er wartet, bis wir ihm die Türen öffnen. Und gerade über das Menschliche, also wenn wir gegenüber den Menschen offen sind, dann haben wir auch größere Chancen, dass Gott bei uns eintreten kann.
Aber das heißt, umgekehrt jetzt gedacht, muss ich denn an Gott glauben, um im echten Sinn Mensch zu sein? Ich denke da an die vielen, die versuchen, ehrlich zu sein, rechtschaffen zu leben, die sich womöglich auch für andere engagieren, aber nicht an Gott glauben. Fehlt Ihnen da etwas, um im vollen Sinn Mensch zu sein, so vom Christlichen ausgehend?
Nein, also vom christlichen Menschenbild aus gesehen natürlich nicht, in dem Sinn, dass sie ja alle Geschöpfe Gottes sind. Ob sie jetzt nun an Gott bewusst glauben oder nicht oder nur eine Ahnung haben oder auch Menschen von anderen Religionen, da gibt es wirklich Größen. Also ein Nelson Mandela, wie wir jetzt erlebt haben, oder wie da gibt es wirklich große Menschen, die das auch verwirklicht haben, dieses Menschsein. Weil die Menschenwürde kommt ja einem jedem zu. Jeder ist Geschöpf Gottes. Aber ich meine, dass das Leben mit Gott einfach glücklicher ist, geglückter ist. Da ist das Menschsein erst so richtig schön und erfüllt. Der Mensch ist Mensch, wenn er sich von Gott geliebt weiß, weil er sich in ihm fallen lassen kann. Er hat Halt in ihm, er ist geborgen, er findet seine Sicherheit in ihm. Er hat Orientierung, er hat Hoffnung, dass jetzt nicht alles aus ist mit dem Tod, sondern dass er ewig bei Gott geborgen sein wird. Er hat Zuversicht und eine tiefe geistliche Freude, die eigentlich nicht so geben kann auf dieser Welt. Also gerade die Freude am Glauben, das spielt auch für uns im Institut für Neuevangelisierung und Gemeindepastoral, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen darf, eine besondere Rolle. Es ist einfach schön zu glauben. Also das Leben hat einen Mehrwert.
Das heißt, es geht nicht um ein moralisches, es ist nicht erst das, was man von außen oft versteht, Christen sind diejenigen, die von sich behaupten, besser zu sein, darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach um diese andere Dimension, die wir berühren dürfen.
Ja, ja. Ja.
Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Ruf, für Ihren Vortrag zum Thema Mach's wie Gott, werde Mensch. Dankeschön, dass Sie mit uns in dieser Sendung waren. Und ich möchte Sie jetzt kurz vor dem Ende noch um ein Gebet bitten zum Abschluss. Sie haben Mutter Teresa im Vortrag schon genannt und werden jetzt noch ein kurzes Gebet in unser aller Namen sprechen, um dieses Gespräch auch noch abzurunden, das eben von Mutter Teresa stammt.
Ja, danke schön, Frau Fröhlich. Willst du meine Hände, Herr, damit ich den ganzen Tag über denen helfe, die mich brauchen, den Kranken und Armen? Gott, ich gebe dir meine Hände. Willst du meine Füße, Herr, damit ich den ganzen Tag über zu denen gehe, die einen Freund nötig haben? Gott, ich gebe dir meine Füße. Willst du meine Stimme, Herr, damit ich den ganzen Tag über mit denen spreche, die deine Worte der Liebe brauchen. Gott, ich gebe dir heute meine Stimme. Willst du mein Herz, Herr, damit ich den ganzen Tag über alle Liebe ohne Ausnahme. Gott, ich gebe dir heute mein Herz. Amen.
Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Ruf. Alles Gute.
Danke.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung nachhören möchten, können Sie eine CD bestellen beim CD-Dienst unter 08323 9675120. Noch einmal 08323 9675120. Oder Sie schauen im Internet im Podcast nach bei radiohoreb.org unter Podcast, dann unter Spiritualität unter dem entsprechenden Datum. Mach's wie Gott, werde Mensch. Das wünsche auch ich Ihnen und uns allen in dieser Adventszeit. Gottes Segen dazu, sagt Gabi Fröhlich.